kurz vor dem Fest der ungesäuerten Brote, dem Passafest. Die führenden Priester und die Gesetzeslehrer suchten nach einer Möglichkeit, Jesus zu beseitigen. Aber so, dass es kein Aufsehen erregte, denn sie hatten Angst vor dem Volk. Da fuhr der Satan in Judas, der auch Iskariot genannt wird. Judas war einer aus dem Kreis der Zwölf. Er ging zu den führenden Priestern und den Hauptleuten der Tempelwache und besprach mit ihnen, wie er ihnen Jesus in die Hände spielen könnte. Sie freuten sich und boten ihm eine Geldsumme an. Judas war einverstanden. Er suchte von da an eine günstige Gelegenheit, Jesus zu verraten, ohne dass das Volk etwas merkte.
Es kam nun der Tag, an dem die Passahlämmer geschlachtet werden mussten. Jesus gab Petrus und Johannes den Auftrag: Geht und bereitet das Passahmahl für uns vor. Wo willst du es essen? Fragten sie. Er sagte: Hört zu, wenn ihr in die Stadt kommt, trefft ihr einen Mann, der einen Wasserkrug trägt. Folgt ihm in das Haus, in das er geht, und sagt zum Hausherrn dort: Unser Lehrer lässt dich fragen, wo ist der Raum, in dem ich mit meinen Jüngern das Passahmahl feiern kann? Er wird euch ein großes Zimmer im Obergeschoss zeigen, das mit Polstern ausgestattet ist. Dort richtet alles her. Sie gingen und fanden alles, wie Jesus es ihnen gesagt hatte, und bereiteten das Passahmahl vor.
Als die Zeit für das Passahmahl da war, setzte sich Jesus mit den Aposteln zu Tisch. Er sagte: Ich habe mich sehr danach gesehnt, dieses Passahmahl mit euch zu feiern, ehe ich leiden muss. Denn ich sage euch, ich werde es erst wieder feiern, wenn das, worauf jedes Passahmahl hinweist, in der neuen Welt Gottes zur Erfüllung gekommen ist. Dann nahm Jesus den Becher, sprach darüber das Dankgebet und sagte: Nehmt ihn und lasst ihn herumgehen. Denn ich sage euch, ich werde in Zukunft erst wieder Wein trinken, wenn Gott sein Werk vollendet hat. Dann nahm Jesus das Brot, sprach darüber das Dankgebet, brach es in Stücke und reichte es ihnen mit den Worten: Das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Tut das immer wieder, damit unter euch gegenwärtig ist, was ich für euch getan habe. Ebenso gab er ihnen nach dem Essen den Becher mit den Worten: Dieser Becher ist der neue Bund Gottes, besiegelt mit meinem Blut, das für euch vergossen wird. Aber seht her, der Verräter sitzt hier mit mir am Tisch. Der Menschensohn wird zwar sterben, wie es bestimmt ist, aber wehe dem Menschen, der ihn verrät. Da fingen sie einander zu fragen an, wer von ihnen denn so etwas über sich bringen könnte.
Es kam unter ihnen auch ein Streit darüber auf, wer von ihnen als der Größte zu gelten habe. Da sagte Jesus zu ihnen: Die Könige üben Macht über ihre Völker aus, und die Tyrannen lassen sich sogar noch Wohltäter des Volkes nennen. Bei euch muss es anders sein. Der Größte unter euch muss wie der Geringste werden und der Führende wie einer, der dient. Wer ist denn größer? Der am Tisch sitzt oder der bedient? Natürlich der am Tisch, aber ich bin unter euch wie der Diener. Ihr habt mit mir durchgehalten in allen Prüfungen, die ich zu bestehen hatte. Dafür werde ich euch an der Herrschaft beteiligen, die mein Vater mir übertragen hat. Wenn ich meine Herrschaft angetreten habe, werdet ihr an meinem Tisch essen und trinken und über die 12 Stämme Israels herrschen. Simon, Simon, pass gut auf. Gott hat dem Satan erlaubt, euch auf die Probe zu stellen und die Spreu vom Weizen zu scheiden. Aber ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube an mich nicht aufhört. Wenn du dann wieder zu mir zurückgefunden hast, musst du deine Brüder und Schwestern im Glauben an mich stärken. Petrus antwortete: Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis zu gehen, ja, mit dir zu sterben. Jesus antwortete: Ich sage dir, Petrus, noch ehe heute der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen und behaupten, dass du mich nicht kennst.
Dann fragte Jesus die Jünger: Als ich euch ohne Geldbeutel, Vorratstasche und Schuhe auf den Weg schickte, hat euch da etwas gefehlt? Nein, nicht das Geringste, sagten sie. Jesus erwiderte: Von jetzt ab gilt etwas anderes. Wer einen Geldbeutel und eine Vorratstasche hat, soll sie mitnehmen. Wer nichts hat als seinen Mantel, soll ihn verkaufen und sich ein Schwert dafür beschaffen. Denn ich sage euch, es muss in Erfüllung gehen, was über mich in den heiligen Schriften steht. Man hat ihn unter die Verbrecher gezählt. Mit mir geht es jetzt zu Ende. Die Jünger sagten: Herr, da haben wir zwei Schwerter. Ihr versteht mich nicht, antwortete Jesus.
Er ging wie gewohnt zum Ölberg und seine Jünger folgten ihm. Als sie dort ankamen, sagte er zu ihnen: Betet darum, dass ihr in der kommenden Prüfung nicht versagt. Dann ging er allein weiter. Einen Steinwurf weit von ihnen entfernt, kniete er nieder und betete: Vater, wenn du willst, erspare mir diesen Leidenskelch. Aber dein Wille soll geschehen, nicht meiner. Da erschien ihm ein Engel vom Himmel und gab ihm Kraft. In seiner Todesangst betete Jesus noch angespannter und sein Schweiß tropfte wie Blut auf den Boden. Als er sich vom Gebet erhob und wieder zu den Jüngern kam, schliefen sie, so erschöpft waren sie vor Kummer. Was schlaft ihr denn? Sagte er zu ihnen. Steht lieber auf und betet, damit ihr in der kommenden Prüfung nicht versagt.
Noch während Jesus das sagte, kam ein Trupp von Männern, voran Judas, einer von den 12. Er ging auf Jesus zu und wollte ihm den Begrüßungskuss geben. Aber Jesus sagte zu ihm: Judas, mit einem Kuss willst du den Menschensohn verraten? Da merkten auch die Jünger, was bevorstand, und fragten: Herr, sollen wir mit dem Schwert zuschlagen? Und einer von ihnen hieb auf den Bevollmächtigten des obersten Priesters ein und schlug ihm das rechte Ohr ab. Aber Jesus sagte: Halt, hört auf. Er berührte das Ohr und heilte den Mann. Dann wandte er sich an die führenden Priester, die Hauptleute der Tempelwache und die Ratsältesten, die ihn festnehmen wollten. Warum rückt ihr hier mit Schwertern und Knüppeln an? Bin ich denn ein Verbrecher? Täglich war ich bei euch im Tempel und ihr seid nicht gegen mich vorgegangen. Aber jetzt ist eure Stunde gekommen. Jetzt haben die dunklen Mächte Gewalt über mich.
Sie nahmen Jesus fest, führten ihn ab und brachten ihn in das Haus des obersten Priesters. Petrus folgte ihnen in weitem Abstand. Mitten im Hof hatte man ein Feuer angezündet und viele saßen darum herum. Auch Petrus setzte sich dazu. Eine Dienerin bemerkte ihn dort und sah ihn scharf an. Der hier war auch mit ihm zusammen, sagte sie. Aber Petrus stritt es ab. Ich kenne ihn ja überhaupt nicht. Bald darauf wurde ein Mann auf ihn aufmerksam und sagte, du gehörst doch auch zu denen. Aber Petrus widersprach, Mensch, ich habe nichts mit ihm zu tun. Etwa eine Stunde später behauptete noch einer, gar keine Frage, der war auch mit ihm zusammen. Er ist doch auch aus Galiläa. Aber Petrus stritt es ab. Ich weiß überhaupt nicht, wovon du sprichst. Im gleichen Augenblick krähte ein Hahn. Der Herr drehte sich um und sah Petrus an. Da fiel Petrus ein, was der Herr zu ihm gesagt hatte. Bevor heute der Hahn kräht, wirst du dreimal behaupten, dass du mich nicht kennst. Und er ging hinaus und weinte verzweifelt.
Die Männer, die Jesus bewachten, trieben ihren Spott mit ihm. Sie banden ihm die Augen zu, schlugen ihn und fragten, wer hat dich geschlagen? Sag es uns, du bist doch ein Prophet. Und noch viele andere Schmähungen musste er anhören. Als es Tag wurde, versammelten sich die Ratsältesten mit den führenden Priestern und Gesetzeslehrern. Sie ließen Jesus vorführen und fragten ihn, sag uns, bist du der versprochene Retter? Jesus antwortete, wenn ich es euch sage, glaubt ihr mir ja doch nicht. Und wenn ich euch etwas frage, gebt ihr mir keine Antwort. Aber von jetzt an wird der Menschensohn an der rechten Seite des allmächtigen Gottes sitzen. Da riefen sie alle, du bist also der Sohn Gottes? Er antwortete, ihr sagt es selbst, ich bin es. Darauf erklärten sie, wir brauchen keine Zeugen mehr, wir haben es aus seinem eigenen Mund gehört.
Alle standen auf und brachten Jesus zu Pilatus. Dort erhoben sie Anklage gegen ihn. Sie sagten, wir haben festgestellt, dass dieser Mann unser Volk aufhetzt. Er sagt, wir sollen keine Steuern mehr an den Kaiser zahlen und er sei Christus, der König, den Gott uns als Retter zu schicken versprach. Pilatus fragt ihn, bist du der König der Juden? Du sagst es, gab Jesus zur Antwort. Pilatus erklärte darauf den führenden Priestern und der versammelten Volksmenge: Ich sehe keinen Grund, diesen Menschen zu verurteilen. Aber sie drängten weiter. Mit seiner Lehre wiegelt er das Volk auf im ganzen jüdischen Land. Angefangen hat er in Galiläa und jetzt ist er bis hierher gekommen.
Als Pilatus das hörte, fragte er, ob der Mann aus Galiläa sei. Man bestätigte ihm, dass Jesus aus dem Herrschaftsbereich von Herodes stamme. Da ließ Pilatus ihn zu Herodes bringen, der zu dieser Zeit ebenfalls in Jerusalem war. Herodes freute sich sehr, als er Jesus sah, denn er wollte ihn schon lange einmal kennenlernen. Er hatte viel von ihm gehört und hoffte nun, selbst eines seiner Wunder mitzuerleben. Er stellte ihm viele Fragen, aber Jesus gab keine Antwort. Die führenden Priester und Gesetzeslehrer standen dabei und brachten ihre Beschuldigungen vor. Herodes und seine Soldaten trieben ihren Spott mit Jesus. Zum Hohn zogen sie ihm ein Prachtgewand an. In diesem Aufzug schickte Herodes ihn zu Pilatus zurück. Herodes und Pilatus hatten sich früher gehasst, aber an diesem Tag wurden sie Freunde.
Pilatus rief die führenden Priester, die maßgeblichen Männer und das übrige Volk zu sich und erklärte: Ihr habt mir diesen Mann gebracht und behauptet, er hetze die Leute auf. Aber ihr wart ja dabei, als ich ihn verhörte. Ich habe von den Anklagen, die ihr gegen ihn vorgebracht habt, keine einzige bestätigt gefunden. Auch Herodes nicht, denn er hat ihn zu uns zurückgeschickt. Der Mann hat nichts getan, worauf die Todesstrafe steht. Ich lasse ihn auspeitschen und gebe ihn dann frei. Aber die Menge tobte: Weg mit ihm, lass uns lieber Barabbas frei. Barabbas saß im Gefängnis, weil in der Stadt ein Aufruhr stattgefunden hatte, bei dem jemand ermordet worden war. Pilatus wollte Jesus noch immer freilassen und redete auf die Leute ein. Aber alle riefen: Ans Kreuz mit ihm, ans Kreuz! Pilatus fragte sie zum dritten Mal: Aber was hat er denn verbrochen? Soweit ich es beurteilen kann, hat er nicht die Todesstrafe verdient. Ich will ihn auspeitschen lassen und dann freigeben. Aber sie schrien weiter, so laut sie konnten: Ans Kreuz mit ihm! Schließlich siegte ihr Geschrei. Pilatus entschied, dass sie ihren Willen haben sollten. Er gab ihnen Jesus preis und den, der wegen Aufruhr und Mord im Gefängnis saß, gab er frei.
Sie führten Jesus zur Hinrichtung. Unterwegs hielten die Soldaten einen Mann aus Kyrene mit Namen Simon an, der gerade vom Feld in die Stadt zurückkam. Ihm luden sie das Kreuz auf, damit er es hinter Jesus hertrage. Eine große Volksmenge folgte Jesus, darunter auch viele Frauen, die sich auf die Brüste schlugen und laut weinten. Aber er drehte sich zu ihnen um und sagte: Ihr Frauen von Jerusalem, klagt nicht um mich, klagt um euch selbst und um eure Kinder. Denn bald kommt die Zeit, dass die Menschen sagen werden: Glücklich die Frauen, die keine Kinder bekommen können. Glücklich der Schoß, der nie geboren hat, und die Brüste, die nie gestillt haben. Die Leute werden dann zu den Bergen sagen: Stürzt auf uns, und zu den Hügeln: Begrabt uns. Denn wenn schon das grüne Holz vom Feuer erfasst wird, wie wird es dann erst dem Dürren ergehen?
Zusammen mit Jesus wurden zwei Verbrecher zur Hinrichtung geführt. Als sie zu der Stelle kamen, die Schädel genannt wird, nagelten die Soldaten Jesus ans Kreuz und mit ihm die beiden Verbrecher, den einen links von Jesus, den anderen rechts. Jesus sagte: Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Die Soldaten verlosten untereinander seine Kleider. Das Volk stand dabei und sah bei der Hinrichtung zu. Die führenden Juden verspotteten Jesus. Anderen hat er geholfen. Jetzt soll er sich selbst helfen, wenn er wirklich der ist, den Gott uns als Retter bestimmt hat. Auch die Soldaten machten sich lustig über ihn. Sie reichten ihm Essig und sagten: Hilf dir selbst, wenn du wirklich der König der Juden bist. Über seinen Kopf brachten sie eine Aufschrift an: Dies ist der König der Juden. Einer der Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt worden waren, beschimpfte ihn: Bist du denn nicht der versprochene Retter? Dann hilf dir selbst und uns. Aber der andere wies ihn zurecht: Hast du immer noch keine Furcht vor Gott? Du bist doch genauso zum Tod verurteilt und du bist es mit Recht. Wir werden leiden hier die Strafe, die wir verdient haben. Aber der da hat nichts Unrechtes getan. Und zu Jesus sagte er: Denk an mich, Jesus, wenn du deine Herrschaft antrittst. Jesus antwortete ihm: Ich sage dir, du wirst noch heute mit mir im Paradies sein. Als es Mittag wurde, verfinsterte sich die Sonne, und im ganzen Land war es bis 3 Uhr dunkel. Dann riss der Vorhang im Tempel mitten durch. Jesus aber rief laut: Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Mit diesen Worten starb er.
Als der römische Hauptmann, der die Aufsicht hatte, dies alles geschehen sah, pries er Gott und sagte: Wahrhaftig, dieser Mensch war unschuldig, er war ein Gerechter. Auch all die Leute, die nur aus Schaulust zusammengelaufen waren, schlugen sich an die Brust und kehrten betroffen in die Stadt zurück, nachdem sie gesehen hatten, was da geschah. Alle Freunde von Jesus aber standen weit entfernt. Auch die Frauen, die seit der Zeit seines Wirkens in Galiläa mit Jesus gezogen waren. Die Frauen sahen dies alles mit an.
Unter den Ratsältesten gab es einen Mann namens Josef, der aus der jüdischen Stadt Arimathäa stammte. Er führte ein vorbildliches Leben und wartete darauf, dass Gott seine Herrschaft aufrichte. Er hatte den Beschlüssen und dem Vorgehen des jüdischen Rates nicht zugestimmt. Nun ging er zu Pilatus und bat ihm um den Leichnam Jesu. Dann nahm er den Toten vom Kreuz, hüllte ihn in ein Leinentuch und legte ihn in ein Grab, das in einen Felsen gehauen war. Es war noch niemand darin bestattet worden. Das geschah am Freitag, unmittelbar vor Beginn des Sabbats. Die Frauen, die zusammen mit Jesus aus Galiläa hergekommen waren, gingen mit Josef und sahen, wie Jesus ins Grab gelegt wurde. Dann kehrten sie in die Stadt zurück und bereiteten wohlriechende Salben für die Einbalsamierung. Den Sabbat verbrachten sie in Ruhe, wie das Gesetz es vorschreibt.